Herzlich willkommen zum Podcast Die gesunde Praxis.
Der Podcast für alle, die entweder gesund bleiben oder gesund werden wollen.
Europa, Fußball-Europameisterschaft. Massen an fremden Menschen kommen in dieses Land, blockieren die Straßen, bringen ihren Nationalstolz mit und versuchen, unsere Gesellschaft zu unterwandern. Und wir bauen Zeltstädte für sie auf. Sind wir nicht ein buntes, kulturell offenes Land? Ist doch großartig, oder? Deswegen biete ich jetzt Selbstverteidigungskurse für Frauen an. Wenn so viele Fremde in unser Land kommen, wer weiß, was die mit unseren Frauen machen, wenn sie keinen schwitzenden Männern beim Fußballspielen zugucken.
Ja. Auch spannend, ne? 22 Männer, die einem Ball hinterherlaufen.
Ballgames.
Es laufen ja nur 20 hinterher.
Ja, aber tatsächlich Ballgames, Balls hat ja im Englischen noch eine andere Bedeutung als im Deutschen,
ja,
sind aus analytischer Perspektive sehr interessant. Ja. Dass also Männer vor allem gerne solchen ballähnlichen Dingen frönen, ja. Genau. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Halli, hallo, Hallöchen.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer.
Sven, Hörende.
Hörende. Aber die hören ja alle.
Die hören. Zuhörende, wenn sie jetzt gerade zuhören.
Oh ja, das ist gut. Liebe
wollen
Zuhörende.
Wollen wir das Anfangsgeplänke drin lassen oder soll ich das rausschneiden?
Ach, lass doch drin. Das ist doch ganz charmant.
Okay. Ja, hattest du schon mal Ängste, Panikattacken, Phobien? Also Ängste, die darüber hinausgehen, dass dein Kind sich zum Beispiel in der Küche, wenn es ein Messer nimmt, die Finger abschneiden könnte oder beim Schaukeln irgendwie aus Versehen mit den Füßen an die Wolken kommt und es deswegen anfängt zu regnen? Ja. Irgendwelche Ängste?
Hatte ich tatsächlich. Ich hatte Angst vor Spinnen.
Ja.
Und ich hatte auch tatsächlich Angst vor Motten. Das war total spannend. In dem Zuge auch alles, was so unkontrollierte, komische Flugbewegungen macht, wie Schnaken, Käfer. Vor allem so Rosenkäfer, die so groß und schwer sind und laut und die so angebrummt kommen. Ja, davor hatte ich Angst.
Was sind denn Rosenkäfer? Das habe ich ja noch nie gehört, diesen Begriff.
Das sind diese, die glänzen so in ganz Regenbogenfarben, so golden, grün, rot. Ja, nennt man Rosenkäfer.
Sind die im Moment unterwegs?
Die waren letzten Monat unterwegs. Ja, vielleicht jetzt, die Rosen sind ja noch am Blühen. Und kann schon sein, dass die noch mal unterwegs sind.
Gibt es die auch unter dem Namen Maikäfer vielleicht?
Nein, ein Maikäfer ist was anderes.
Oder Junikäfer?
Nee, die sehen anders aus.
Okay, das ist das Schöne. Dann kann ich keine Angst vor Rosenkäfern haben, weil ich nicht weiß, was es ist. Ist doch schön, wenn man etwas nicht kennt, kann man keine Angst davor haben, ja.
Ja.
Ja, und wie bist du dann über deine, also ich habe ja auch Angst vor Menschen, die spinnen zum Beispiel. Also ist das auch eine Spinnenphobie oder eine Spinnerphobie? ich überlege gerade, also ich hatte ja mal eine berechtigte Situation, wo ich hätte Angst haben sollen. Das war damals bei dem Überfall mit 17, als wir zu Hause überfallen wurden. Das hatte ich aber eher so als Abenteuer dann deklariert. Ansonsten, ich hatte nur einmal in meinem Leben Angst, also richtig Angst bei der Geburt meines ersten Sohnes, dass er es nicht schafft. Aber ansonsten überlege ich gerade, ich hatte früher Angst vor Hunden, wobei ich das eher als Respekt vor Hunden betrachtet hätte, bis ich dann irgendwann mal einen eigenen Hund als Welpe großgezogen habe und einfach die Körpersprache der Hunde verstanden habe. Ich merke mit zunehmendem Alter, wenn ich irgendwelche hohen Dinge hochkletter in so einem Funpark oder Kletterwald, dass die Höhe etwas ist, an das ich mich erst gewöhnen muss. Ich mache dann diese Technik, die diese Indianer machen, dass sie entweder den Boden nach oben holen, gedanklich, oder sich einreden, dass sie von den Adlern abstammen und deswegen mit Höhe umgehen können. Aber das scheint tatsächlich mit zunehmendem Alter scheinen viele Menschen so Höhenangst und Flugangst zu haben, weil so dieses Gefühl kommt, was passiert, wenn mir was passiert mit meinen Kindern.
Ja, ich hatte das nach der Geburt der Kinder tatsächlich auch, dass ich mit Höhe nicht mehr klarkam. Aber dazu erzähle ich ja nachher noch mal was, weil es gibt zwei unterschiedliche Wege, wie ich meine Ängste losgeworden bin.
Ja, okay. Ja, ansonsten, also aber so klassisch Panikattacken,
Ja,
dass du das
hatte ich
Todesangst
auch.
hattest, hattest du das schon mal? Ja.
Hatte ich auch schon mal, ja, vor mittlerweile 6, 7 Jahren hatte ich mit Panikattacken zu tun, wirklich so aus dem Nichts heraufbeschworen. Hing damals zusammen mit so einer depressiven Phase, die ich hatte, wo sehr viel hochkam und genau, die ließen dann nach. Und dann hatte ich vor einem Jahr oder so auch noch mal aus dem Nichts wirklich so, das konnte ich aber relativ schnell identifizieren, was das war, und das hat dem Ganzen dann auch das Geschmäckle genommen, sage ich mal. Das war dann innerhalb von 10 Minuten oder so, konnte ich mich wieder ganz gut runterbringen, ja.
Ja, also ich habe ja viel mit Panikern gearbeitet und habe immer gedacht, wie fühlt sich sowas an? Und irgendwann war ich mit meiner damaligen Partnerin im Urlaub, in Holland. Und wir hatten Jonathan dabei als Baby. Und haben dann habe ich so einen Kakao getrunken mit so ein bisschen Cannabis drin, ja. Und sie hatte mir den Kakao aber in diesem Coa Wach, kennst du dieses Coa Wach?
Ja, das ist
Nee,
mit
doch, ja,
Koffein
genau.
auch, ne?
Ja, Guarana, das heißt, das hat es offensichtlich verstärkt. Auf jeden Fall habe da so ein Tässchen getrunken und saß dann so auf dem Balkon, war auch so schönes Wetter wie heute hier, die Sonne schien. Und ich guck so in den Himmel und dachte, wow, ich kann direkt in das Auge Gottes schauen. Das ist ja mal ein cooles Gefühl, ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Gedanken Wolken auflösen kann. Das habe ich auch ohne Cannabis das Gefühl, aber da war es eben noch stärker. Und dann habe ich mir ein Blatt Papier genommen und habe das so aufgeschrieben, weil ich dachte, es ist interessant, das mal zu dokumentieren, was man da so für Erlebnisse hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie ich die Kontrolle über meinen Körper verloren habe und habe mich dann erstmal auf die Couch gelegt. Und dann wollte sie mir Jonathan geben und wollte kurz einkaufen gehen. Dann habe ich ja klar gemacht, dass ich gerade nicht in der Lage bin, mich um Baby zu kümmern, ja, sondern dass ich gerade versuche, irgendwie selbst nicht durchzudrehen, habe mich dann auch ins Bett gelegt und dann habe ich, ja, hab ich auch so kommuniziert, ich sage, ich glaube, ich werde jetzt sterben. Also es war eine richtige Todesangst und sie lächelte dann immer nur so und dann habe ich gedacht, okay, die Alte will mich umbringen. Ja, das bin in Gedanken meine, also wirklich so böse Gedanken dann, ne, durchgegangen, okay. Da sucht man so nach Bestätigung im Charakter, ne? Aus der Vergangenheit. Ah ja, da hat sie schon mal Sachen gemacht und da. Ja, und plötzlich bist du mit der schlimmsten Person deines Lebens zusammen, gedanklich gefühlt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so überlegt, okay, wie sind so die Kontostände? Das lohnt sich nicht, mich dafür umzubringen. Und wirklich, ich hab echt Todesangst gehabt und habe nur gedacht, wieso ist sie so cool und lächelt, ne? Gut, dann ist sie losgewackelt mit Jonathan, um Schokolade zu kaufen. Und weil Schokolade angeblich die Wirkung reduziert, ich habe dann im Internet gegoogelt und da stand dann drin, THC-Intoxikation ist nicht tödlich. Und dann habe ich mir eingeredet, das hat jemand ins Internet reingeschrieben, um mich zu beruhigen, damit ich mich nicht gegen den Tod wehre. Und es war wirklich dann am Ende, der hat dann Schokolade gebracht und ich weiß nicht, ob du schon mal Cannabis genommen hast, ist der Mund ist staubtrocken. Und wenn du dann noch Schokolade reinschiebst, wird es echt nicht besser. Jedenfalls war ich irgendwann an einem Punkt, an dem ich mich quasi gedanklich ergeben habe und gesagt habe, gut, ich werde jetzt die Augen schließen und werde jetzt sterben. Und das war so ein Gefühl von, ich bin bereit. Ich bin bereit, jetzt in diesem Moment zu sterben. Und war am nächsten Morgen ganz überrascht, dass ich dann doch nicht gestorben bin. Und hab, ich hab, weil ich hab, und auf, genau, und auf dem Weg, deswegen wollte ich das überhaupt erzählen, deswegen auf dem Weg dorthin, zu diesem Loslassen habe ich gedacht, okay, ich bin Hypnosetherapeut, ich helfe Leuten bei Panikattacken, ich kriege diese Panikattacke in den Griff. Keine Chance. Null. Sämtliche Strategien, die ich meinen Patienten immer mitteile und die bei denen auch ganz gut wirken, offensichtlich. Vielleicht sagen sie es auch nur, damit ich mich besser fühle, keine Ahnung. Aber ja, diese Strategien, wie man solche Ängste durchbricht, alles wirklich, ich sag's mal so, wie es war, alles für den Arsch. Ne? Also ich bin in dieser Panikattacke gefangen gewesen und habe nur gedacht, dieser Dreck, der kontrolliert gerade mein Gehirn. Das war auch, seitdem habe ich einen riesen Respekt vor solchem Zeug. Hab jetzt, wo es legal ist, eine kleine Pflanze hier, falls ich mal irgendwie in der Familie jemand mit Schmerzen habe, dass man was da hätte, aber wirklich sowas, da würde ich nicht mehr machen, schon gar nicht, wenn das Kind dabei ist. Ne? Und das fand ich tatsächlich mal so als Selbsterfahrung, fand ich das sehr prägend, um nachzuvollziehen, was es bedeutet, wenn man Todesangst hat, ohne bedroht zu sein. Und von daher. Aber ansonsten, so im normalen Zustand, kenne ich sowas wie Ängste eigentlich nicht. Auch nicht, wenn man jetzt irgendwie in einer zwielichten Gegend ist oder was gibt es noch so für Ängste? Fahrstühle, enge Räume, ne? Große
Sicherheit,
Plätze,
Plätze, genau.
Redeangst. Also da habe ich mich immer mit auseinandergesetzt und habe dann gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass entweder nichts passiert oder die Leute schlecht über einen reden und dann hast du eh alle Freiheiten. Von daher, ja. Und wie bist du bei dir mit deiner Phobie oder deinen Themen dann umgegangen?
Meine Angst vor Spinnen, die habe ich tatsächlich übernommen von meiner Mutter damals, weil die panische Angst vor Spinnen hatte. Die hat auch Angst gehabt vor Gewitter zum Beispiel, weil die früher immer, wenn es gewittert hat, sind die geweckt worden nachts und dann mussten sie sich alle ins Wohnzimmer auf die Couch setzen und ja, also das wurde da schon so ein bisschen geschürt. Das habe ich Gott sei Dank nicht übernommen. Aber das mit den
Aber
Spinnen.
was war die Idee da? Hatten die einen Blitzableiter an der Couch oder was war die Idee? Oder haben die im Holzhaus gewohnt?
Ich glaube einfach, wenn der Blitz einschlägt, dass man schnell das Haus verlassen kann.
Okay.
Ja, ich glaube, das war die Idee dahinter.
Ich finde, das könnte man wieder einführen, oder? Wenn es gewittert, treffen sich alle auf dem Dorfplatz oder in Frankfurt alle am Römer, damit man möglichst schnell die Stadt verlassen kann, wenn irgendwo der Blitz einschlägt, oder? Das ist doch, was für Ideen die Leute. Aber gut, ich habe in der Schule auch noch gelernt, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Also auch der größte Quatsch, offensichtlich, ne? Okay, also das heißt, du hast von deiner Mutter diese Phobie gelernt. Das war dann, also es gibt ja verschiedene Arten, wie man so eine Phobie hat. Entweder ist sie erlernt durch Vorbild oder man hat eben eine Symbolik, wie jetzt die Höhe beispielsweise, als Kontrollverlust und dann ist eigentlich die Angst vor dem Kontrollverlust das Problem.
Ja, und dann hatte ich eine Situation mit einer Spinne, mit einer Hauswinkelspinne. Die sind ja schon relativ groß und kapital.
Ja.
Und da war ich nachts auf Toilette, da muss ich,
Du
war
warst
ich denke,
nackt auf Toilette? Nachts, ach so,
nachts
nachts.
auf Toilette. Und hab dann, da war ich 11 oder so, oder
Ja.
10. Ja, und immer so im Halbschlaf auf Toilette gesessen, wollte mich abwischen und greife Richtung Toilettenpapierhalter. Und da drauf saß einfach diese Kellerwinkelspinne. Und ich habe mich so erschreckt, dass ich das ganze Haus wach gebrüllt habe. Alle kamen so ins Bad reingestürzt. Und dann hat meine Mutter geschrien, weil die hatte ja auch Angst davor. Und dann musste mein Stiefvater die Spinne entsorgen.
Aber Nina, weißt du, jetzt lüftest du das große Geheimnis, warum Frauen immer zu zweit auf Toilette gehen. Falls
Ja,
irgendwo
es
eine
könnte
Spinne
ja
auf dem
sein.
Klopapier sitzt,
Eben.
ja, dass die andere das Hilfe holen kann, weil Frauen räumen ja die Spinne nicht weg, sie holen ja dann Hilfe.
Und dann gab es noch eine Situation, die war ziemlich lustig. Und zwar waren meine Mutter und ich in der Küche und mein Bruder kam zur Küchentür rein und blieb so im Türrahmen stehen und fasste sich ins Genick und warf eine Spinne in die Küche. Aber nur aus dem Grund, dass als er dort stand, die sich von oben abgeseilt hatte und in seinen Nacken rein. Und er hat sie eben aus Reflex dann weggeworfen.
Ja.
Und dann sind zwei schreckhafte Hühner panisch durch die Küche gerannt. Er sagt, ah, warum schmeißt du mit Spinnen? Ja, also das war auch eine Situation. Jetzt so im Nachhinein finde ich es urkomisch, ich finde es einfach urkomisch. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich wirklich richtig Angst vor Spinnen hatte und dann mich auch nicht mehr bewegen konnte und in so einem Freeze-Zustand war einfach. Da war das ganz schlimm für mich, ja.
Warum glaubst du, haben so viele Menschen ein Thema mit Spinnen? Also warum gerade Spinnen? Warum sind es keine Fliegen oder Schnecken oder Regenwürmer? Ich meine, das sind ja auch Tiere, die eklig sind, die man nicht unbedingt jetzt wie bei deinem Bruder im Nacken haben möchte.
Ja, vielleicht weil sie
Spinnen.
vielleicht weil sie acht Beine haben, weil sie lautlos sind und man sich erschrickt, wenn man sie sieht irgendwo aus heiterem Himmel. Ich meine, wenn so eine Spinne, du sitzt abends auf der Couch und da klettert so eine Spinne an der Wand neben dir hoch und sagt, hi, ich bin der Herbert, ich laufe hier nur mal kurz hoch, ich habe da oben nämlich mein Netz, ja, nicht erschrecken. Das wäre viel cooler. Wie einfach nur so, oh Gott, wo kommt die denn her? Ja, ich glaube,
Aber
aus
guck
diesem
mal,
Schreckmoment kann ganz viel entstehen.
ja, nur jetzt sind ja zum Beispiel Nacktschnecken auch nicht so die lautesten Tiere, die im Garten rumrennen.
Aber die sind ganz langsam. Vielleicht ist
Und
es
wenn
die
man,
Geschwindigkeit auch.
aber bist du schon mal barfuß über eine Wiese gelaufen im Dunkeln und hast eine Nacktschnecke nach der anderen zertreten und dich gefragt, was da so ein komisches Geräusch macht? Also das ist, ja, also, weißt du, wenn du so zeltest
Man
nachts.
kennt das ja, ne? Oh, das war in einem Haus.
Ja, und dann läufst du so über die Wiese, ist schön feucht alles, ne? Und dann trittst du da halt einfach aufs feuchte Gras und da wohnen halt dann in dem Moment eben auch andere Tiere, die sich jetzt nicht, die erstens nicht so schnell wegrennen, weil sie halt einfach Schnecken sind. Und das finde ich schon auch einigermaßen eklig, deswegen hätte ich jetzt aber keine Angst vor denen, ne? Weil ich überlege mal, was ist das Schlimmste, was eine Schnecke mir antun kann? Was ich, wenn ich sie anfinger und danach den Mund ungewaschen, die Finger ungewaschen in den Mund stecke, dann habe ich halt die ganzen Kolibakterien, die haben und zerschlägt mir vielleicht ein bisschen die Verdauung. Bei Regenwürmern gibt es dann so diese Mutprobe, dass wir die auch früher gegessen haben. Ja, darf man halt nicht kauen, muss man gleich schlucken bei solchen Mutproben. Fliegen ja ganz schnell, aber die sind halt nervig mit ich finde es immer wieder beeindruckend, was die für einen Krach machen mit ihren Flügeln, gerade wenn sie so neben dem Ohr nachts sind. Aber die Spinnen, acht Beine, Das ist ja auch mit Schlangen so, ja. Viele haben ja auch Angst, so ein Thema mit Schlangen. Und
Ja, vielleicht ist das
also.
auch so eine, weiß ich nicht, so eine Angst, dass die giftig sein könnten, dass die Schmerz verursachen können, also unterbewusst irgendwo, ne? Also wir lernen ja auch, es gibt Giftschlangen und Kreuzotter, da sollst du vorsichtig sein und sowas. Und wenn man das damit halt übertreibt irgendwie, dann kann sich daraus eben eine Angst entwickeln.
Also jedes Kind im Kindergarten kriegt schon beigebracht, dass Kreuzspingen stechen können und giftig sind. Ja, und da ist jede Spinne irgendwie gleich eine Kreuzspinne. Ich meine, wir sind ja nicht in Australien.
Gott
Und
sei Dank.
ja, aber mittlerweile lernt man im Kindergarten auch giftiges Gemüse kennen. Also es ist schon, wir sind so weit weg von der Natur mittlerweile, das ist unglaublich. Und also aus analytischer Sicht. Ist die Spinne wohl ein Mutterthema, weil die Spinne ein Netz aufspannt und in diesem Netz ein Insekt gefangen gehalten ist und nicht mehr rauskommt. Und viele Menschen unbewusst das Gefühl haben, dass sie aus den Fängen ihrer Mutter nicht rauskommen. Dass quasi der Einfluss der Mutter so stark ist auf das Leben, dass man seine Freiheit einbüßt. Ja. Bei Hunden zum Beispiel, da wird oft gesagt, da hat man ein Autoritätsproblem, weil ein Hund ja laut bellt. Der Hund ist ja nicht das Problem, wenn er irgendwo in der Ecke liegt und dich schwanzwedelnd anlächelt, sondern der Hund ist das Problem, wenn er bellt oder wenn er auf dich zugerannt kommt. Also quasi scheinbar angreift, obwohl es dann immer nur heißt, der will nur spielen. Ne? Kennst du das beim Spazierengehen? Die Rasse der Machtnixe. Ja, der macht nichts, ja. Du machst auch nichts als Hundebesitzer, sieht man. Ne? Das heißt, Hund-Autoritätsthema, weil man den Hund auch autoritär behandeln muss als Rudelführer. Und Schlange gilt so als Phallus-Symbol. In Irland zum Beispiel hat ein Drittel der Bevölkerung Angst vor Schlangen und es gibt nicht eine freilebende Schlange in Irland.
Warum?
Also, bitte? Warum?
Warum?
Weil es eine Insel ist und Schlangen nicht schwimmen können.
Nein, warum ein Drittel Angst hat?
Also Wasserschlangen können schon schwimmen, aber die gehen dann nicht an Land. Gibt es also nur Anakondas sozusagen vor der Küste Irlands. Nein, nein, das ist, weil es eben ein Symbol ist, weißt du? Es ist ein Symbol für angeblich analytisch betrachtet für einen Pimmel, ja, für einen menschlichen Phallus, ja, männlichen Phallus.
Ja, aber
Ja.
warum muss man da so Angst haben?
Naja, du jetzt nicht, aber weißt du, wenn du da in so einem irischen Dorf groß geworden bist, wo der Pfarrer machen kann, was er will, und jeder zweite Jugendliche seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Schaf sammelt, da wird einem schon komisch. Ja, also ich meine, das ist ja, ich möchte jetzt nicht über Inzucht oder solche Sachen sprechen, aber es gibt da ja schon, wenn du in einer echt ländlichen Gegend groß wirst, da ist halt nicht so viel Auswahl und wenn dann nicht so viele Menschen da sind, die freiwillig Lust haben, mal was auszuprobieren, dann nimmt man halt auch mal so ein bisschen Widerstand in Kauf.
Ja.
Ich habe ja in Irland meine Hypnoseausbildung gemacht damals. Nicht, dass ich jetzt zur Taufe ein Schaf aufs Zimmer bekommen hätte, aber ich habe schon mitbekommen, wie derb es eben da zugehen kann. Ne?
Ja.
Ganz, ganz, ganz liebe Menschen, nur halt Schlangenphobiker halt zum Teil. Ja, und das ist ja dann auch mit Höhe, mit engen Räumen, mit Flugangst, das ist ja alles ein Symbol. Du hast ja, die wenigsten haben ja mal erlebt, dass sie im Fahrstuhl stecken geblieben sind oder dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Und die, die mal einen Flugzeugabsturz mitgemacht haben, vertrauen meistens in die Technik. Also die Überlebenden, die Toten nicht mehr, aber die Lebenden schon. Dass die sagen, das ist wirklich ein Meisterstück irgendwelcher Ingenieurskunst.
Ja,
Von daher ist es eben bei einer Phobie tatsächlich so, ist es erlernt oder ist es eine Symbolik für irgendwas? Und da müsste man dann eben reingucken, ne? Und bei Panikattacken ja auch. Woran erinnert einen das? Was ist das, was Panik macht, wenn du plötzlich auf der Autobahn eine Panikattacke bekommst, weil du über eine Brücke fährst zum Beispiel? Was ist das Gefühl hinter dieser Panik? Ne? Genau. Ja, wie bist du jetzt deine Phobien losgeworden? Hast du dann einfach irgendwie, keine Ahnung, was dir ein Chamäleon gekauft und
Nee,
das nicht gefüttert, oder?
ich hab Kinder gekriegt.
Ah, das ist auch eine gute Lösung,
Kinder
ja.
kriegen gegen Phobien. ja, und die sind ja dann natürlich auch irgendwann in Kontakt mit Spinnen gekommen. Und ich wollte eben nicht die Mutter sein, die das überträgt aufs Kind.
Ja.
Also habe ich versucht, mich zusammenzureißen und habe für mich so Strategien entwickelt, wie ich koexistieren kann mit Spinnen in meinem Haus zum Beispiel. Ja, wie ich aber auch Maßnahmen habe, dass ich die mit dem Glas fange und raussetze. Und genau, also das hat ganz wunderbar funktioniert. Das hat ein bisschen gedauert. Es war eben so eine Art Konfrontationstherapie dann. Und das hat ganz gut geklappt. Ne? Also das war zwar immer noch nicht so, dass ich dachte, jo, okay, brauche ich unbedingt jetzt als Haustier irgendwie so und das Riesentarantel oder so. Aber das funktioniert ganz gut. Und meine Höhenangst, die ist dann erst weggegangen während meiner Hypnoseausbildung. So als Side-Effekt quasi.
Okay. Und ist irgendwas anderes dafür gekommen? Also hast du das Gefühl, es ist eine Symptomverschiebung, die stattgefunden hat?
Nee.
Nein?
Nee, und tatsächlich ist auch mit den Spinnen bin ich noch mal lockerer geworden. Also ich kann die jetzt auch hier mal so krabbeln lassen, wenn man irgendwo unter einem Baum sitzt und da seilt sich was ab oder so. Dann habe ich kein Problem damit, es auch mit der Hand so wegzustreichen oder so oder die zu nehmen und wegzusetzen. Also das fand ich sehr beachtlich. Also was mein Geist da irgendwie umgebaut hat, quasi neue Möglichkeiten gefunden hat, mit so Schrecksituationen auch umzugehen. Und das ist schon ziemlich cool.
Also gerade bei Spinnen, du hast vorhin von Herbert gesprochen, der so an der Wand hochläuft und Hallo sagt. Das ist ja so ein Thema, ne? Wenn ich vor etwas Angst habe, vor einem Tier oder irgendwas, einer Spinne, dass man sie einfach personalisiert, dass man irgendwie was Lustiges draus macht. Ich meine, es gibt da ja verschiedene Techniken, wie man sich ja systematisch desensibilisiert, sagt man in der Therapie, wie man einen Weg findet, um die Angst in ein anderes Gefühl umzuwandeln. Also im Endeffekt geht es ja nicht darum, keine Angst zu haben, sondern die Gefühle umzuwandeln. Und eine Motivation bei dir waren jetzt eben die Kinder, dass du sagst, wenn meine Kinder kommen, möchte ich mich anders verhalten. Dazu muss man erstmal wissen, wie möchte ich mich denn verhalten? Und ja, spannendes Thema. Ja, was geben wir jetzt unseren Zuhörern auf den Weg, wenn man Ängste hat? Also bei einer Phobie herausfinden, was für ein Symbol könnte dahinter stecken.
Unbedingt, ja. Was
Ja.
steckt dahinter, ganz genau?
Also es gibt oder eben die Situation verulken, sofern das machbar ist. Zum Beispiel beim Fahrstuhl, wenn ich Angst im Fahrstuhl habe, stelle ich mir vor, der Fahrstuhl, der bleibt stecken. Und dann öffnet sich hinten an der Rückwand eine riesengroße Tür und da geht es in einen Bankettsaal mit Tanzmusik und ein riesengroßes All-You-Can-Eat-Buffet, wo es dann einfach heißt, hier kannst du dich jetzt einfach vergnügen, solange bis wir den Fahrstuhl wieder repariert haben.
Genau.
Ja, oder die andere Strategie wäre, man drückt auf den Notrufknopf, macht sich's dann gemütlich und schläft erstmal eine Runde. Dann hat man schon mal so die Möglichkeit, im Fahrstuhl zu schlafen. Ne, ist ja im Normalfall, wenn der Fahrstuhl fährt, die Leute rein und rausgehen, nicht so einfach.
Ja.
Oder man hüpft auf und runter und guckt, ob das Seil einfach stabil bleibt. Einfach so aus Spaß. Ja, und wenn du sowas mal im Fahrstuhl machst, wenn andere drin sind, merkst du relativ schnell, wer ein potenzieller Fahrstuhlphobiker ist. Ja? Wir hatten an meiner alten Schule hatten wir so einen Fahrstuhl, den man nutzen konnte, wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler ein Gipsbein hatte, dann konnte er da rein. Und da gab es so einen Stoppknopf. Da habe ich dann immer jemanden mitgenommen. Als ich dann verstanden habe, wie dieser Knopf funktioniert und dass der Fahrstuhl auch wieder weiterfährt, wenn man den Knopf loslässt, ja, habe ich dann irgendjemanden gefragt, ob er mit reinkommen könnte, um meine Krücken zu halten. Ich hatte mal ein Gipsbein in der Zeit, bin dann öfter mit diesem Fahrstuhl gefahren. Und dann habe ich einfach in diesem Fahrstuhl, als die Tür zu war und wir ein bisschen gefahren sind, diesen Stoppknopf gedrückt. Und dann standen wir da. Ja. Und dann hast du schon gemerkt, wer Panik bekommt und wer entspannt damit umgeht. Und das waren jetzt Jugendliche, also die haben dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein vielleicht. Ne?
Ja.
Genau. Hast du mit Patienten mit generalisierter Angststörung schon mal zu tun gehabt? Also eine Angststörung, die so latent immer da ist und man weiß nicht so richtig, was es ist, so der chronische Angsthase?
Nee, also so richtig noch nicht. Also klar, Ängste spielen schon ab und an mal so eine Rolle, aber das ist dann eher Angst, nicht gut genug zu sein, so in die Richtung, ne? Also, dass da einfach Glaubenssätze sind, die Angst auslösen könnten.
Ja, man sagt ja auch in der Therapie, immer wenn Angst ein Symptom ist oder ein Begleitsymptom, muss man nach der Ursache gucken. Dann reicht reine Gesprächs- oder Verhaltenstherapie nicht aus.
Ja.
Ja. Okay. Was könnten wir noch dazu sagen? Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ängste.
Ja, vielleicht, weil du eben gesagt hast mit den Panikattacken, wie man da mit umgehen kann, wenn es denn soweit ist, dass man eine Panikattacke hat, ja, weil man ja nicht direkt, also wenn du sie vielleicht schon öfter hattest, dann vielleicht schon, aber mit dieser Angst in der Zeit umzugehen. Also
Ja.
mir hat es immer geholfen, mich dann auf meinen Atem zu konzentrieren, zum Beispiel. Das war schon das, was mich ein bisschen runtergebracht hat.
Ja, also Ich hatte mal so eine Zeit lang so ein Stechen in der Brust, in der linken Brust, so ein Stechen. Und weil ich ja auch früher im Rettungsdienst gearbeitet habe, habe ich ja immer gleich gedacht, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt oder so. Und da habe ich eine Methode von einem Kardiologen, der dann einfach mal geguckt hat, ob alles in Ordnung ist, erklärt bekommen, die ich dann auch Panikern empfohlen habe später. Und zwar in dem Moment, in dem du denkst, du wirst jetzt sterben, fühlst du einfach deinen Puls. Und wenn dein Puls kräftig ist und gut fühlbar, dann kannst du davon ausgehen, dass du diesen Anfall überleben wirst. Und wenn der Puls nur ganz schwach ist, unregelmäßig, vielleicht sogar so, ja, kaum zu tasten, so schwach, dass du das Gefühl hast, da kommt nicht so richtig die Power an einem Handgelenk misst. Ich würde am Handgelenk erstmal messen, denn wenn es am Handgelenk gut und kräftig spürbar ist, ist es im Halsbereich auch. Und wenn der Puls am Handgelenk einfach nicht gut zu tasten ist, also ich rede jetzt nicht von jemandem, der nicht weiß, wie es geht, sondern jemand, der weiß, wo er seinen Puls findet und den dann trotzdem nicht tastet, dass man dann eben den Rettungsdienst ruft, um sicher zu sein, dass man da Hilfe bekommt auch, ne? Aber wenn der Puls noch kräftig ist und dann hat man ja auch dieses Gefühl, man kriegt keine Luft, ja, dann wirklich sich zu entspannen, zu konzentrieren und zu sagen, ich atme jetzt mal eine Sekunde ein, eine Sekunde aus. Und wenn ich merke, dass ich anfange zu hyperventilieren und ich noch nicht in diesem Stadium bin, in dem ich es nicht kontrollieren kann, diese Hyperventilation, ne, steigert sich da dann irgendwann rein, dass man dann 2 Sekunden einatmet, 2 Sekunden ausatmet, dann 3 Sekunden und quasi die Einatmung dann immer mehrere Sekunden durchführt, die Sekundenanzahl auch steigert, die Luft kurz anhält und dann wieder ausatmet, weil das Verbrennen von Sauerstoff und die Erhöhung des Kohlendioxidgehalts im Körper dann auch zu der Entspannung wieder führt. Und es ist natürlich gut, wenn man sowas im Vorfeld einfach schon übt. Also wenn ich Angst habe auf einer Bühne, wenn ich Angst habe in verschiedenen Situationen ohne ersichtlichen Grund, sollte ich in Momenten, in denen es mir wirklich gut geht und ich entspannt bin, diese Atemtechnik trainieren,
Ja, auf jeden
damit
Fall.
ich in dem Moment, in dem ich es brauche, darauf adäquat zugreifen kann.
Ja.
Ja. Also. Ansonsten,
Wenn man
ja,
mit
einfach
jemandem zusammen,
vorbereiten.
wenn man mit jemandem zusammenlebt, kann man auch der Person diese Atemtechnik zum Beispiel zeigen. Und wenn die Person dabei ist, dass sie einen erinnert. Ja? Hier, du weißt doch deine Atemtechnik. Und dann kann man das unterstützend da auch machen? Ich glaube, das ist
Ja,
auch für
also.
Angehörige ganz, ganz gut zu wissen, okay, ich habe da was, was der Person in dem Moment helfen könnte.
Also ich bin, vielleicht bin ich da auch allein auf der Welt mit dieser Meinung. Ich finde immer, man sollte solche Sachen ohne fremde Hilfe lösen können.
Absolut, das ist
Weil du
ja auch
im
der
Zweifelsfall
Anspruch,
nicht
ne?
weißt, wie überfordert dein Umfeld ist. Und wenn du, ja, genau, ja. Und wenn ich jetzt meinem Partner oder meiner Partnerin sage, pass auf, es kann sein, dass ich eine Panikattacke bekomme und dann mach bitte dies oder das oder jenes, dann bin ich versucht, die Eigenverantwortung abzugeben. Also klar, man kann das machen, machen ja Epileptiker auch, die sagen ja auch, pass auf, ich kletter jetzt die Leiter hoch, wenn ich aus Versehen einen epileptischen Anfall bekomme, dann guck vielleicht, dass mein Kopf nicht so hart auf den Boden aufschlägt oder so, ne? Oder wenn wir jetzt schwimmen gehen und ich irgendwie komisch werde, die Augen verdrehe, dann schau bitte, dass ich nach Möglichkeit an Land komme. Aber im Endeffekt weiß ich es nicht. Und ich habe ja durch meine Zeit im Rettungsdienst so alle möglichen Sachen erlebt und habe wirklich erlebt, wie selbst Krankenschwestern, die ja eine komplett medizinische Ausbildung haben, plötzlich völlig überfordert waren, als der Vater kollabiert ist. Ne? Oder die eigenen Kinder, weil du dann emotional drin bist, dann geht vielleicht ein Film ab. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Und ich habe so so Panikattacken bei meiner letzten Partnerin immer mal wieder erlebt. Und das war so anstrengend, weißt du? Das war so, es hat mich einfach irgendwann nur noch genervt, weil es dann hieß, ich kann keine Autobahn fahren, weißt du? Dann fährst du die ganzen Strecke in Urlaub, fährst du und dann in den Mietwagen. So, dann fahren wir, fährt sie mit dem Mietwagen, plötzlich kommen wir an einen Tunnel oder an eine Brücke und dann flippt sie panisch aus und kann nicht weiterfahren. Und das ist für Angehörige, so habe ich das erlebt, ist das echt anstrengend, weil du das Gefühl hast, hier wird auch dein Leben durch diese Panik begrenzt. Ja? Ich meine, fahr mal 14 Stunden in Urlaub. Ich meine, wenn du mit deinem Mann in Urlaub fährst, macht der Fahrerwechsel nach 1, 2 Stunden. Ja, und wenn du dann sagst, okay, 18 Stunden, ja, und dann hast du noch einen Beifahrer, der nebendran sitzt und deinen Fahrstil kritisiert, aber selbst nicht fahren kann, dann, weißt du, irgendwann bin ich ausgestiegen auf der Autobahn und habe gesagt, so, jetzt fährst du weiter oder hältst die Klappe. Na, weil das irgendwann, wo man dann sagt, ja, Verständnis, dass das funktioniert, aber kein Verständnis, wenn man nichts gegen tun möchte. Und das ist auch etwas, was ich auch hier im Podcast den Hörern mal sagen möchte. Ne? Ich meine, wenn man irgendein Thema hat, irgendein Problem, das für die Umwelt auch ein Problem sein kann. Also das heißt, jemand raucht und muss halt beim Essen dann irgendwann immer aufstehen und eine rauchen gehen. Jemand hat ein Alkoholproblem, eine Spielsucht. Süchte können wir ja irgendwann auch nochmal machen. Jemand hat körperliche Schmerzen, jemand hat Ängste, Panikattacken oder Migräne, was auch immer. Das ist in Ordnung, dass man von seinem Umfeld Verständnis einfordert, dass es einem gerade nicht so gut geht, wenn man diese Symptome hat. Und für das Umfeld ist es nicht nachvollziehbar, wie es einem geht. Alles gut, ja. Aber es geht immer in beide Seiten, immer in beide Richtungen. Und dann muss man einfach seiner Familie, seinen Menschen, die man liebt, muss man einfach signalisieren, ja, aber ich werde alles tun, was notwendig ist und in meiner Macht steht, um das auch wieder loszuwerden oder zu beseitigen. Ja.
Aber ist es nicht hilfreich, wenn ich in einer gut funktionierenden Beziehung bin, zum Beispiel, in der einer vielleicht diese Symptomatik zeigt und der andere unterstützend zur Seite stehen möchte, dann zu sagen, hey, du hast jetzt eine Panikattacke, erinnere dich doch mal, was du in der Therapie, in whatever, gelernt hast, damit umzugehen, als Gedankenstütze. Weil ich finde immer, wenn sich die Person auf den Weg macht, um etwas zu verändern und sich auf diesem Prozess, also in diesem Prozess der Veränderung befindet und dann eben ein unterstützendes Umfeld hat, dann hat das natürlich einen ganz anderen Geschmack, wie das, was du vielleicht auch erlebt hast, in deinem privaten Umfeld.
Ich sehe es aus therapeutischer Sicht. Ich erwarte von keinem Angehörigen, dass er meine Arbeit unterstützt. Weil es, weißt du, wenn angenommen, du wärst jetzt bei mir in Therapie wegen Panikattacken, dann ist die Aufgabe deines Mannes, für dich der Mann zu sein und der Vater der Kinder, nicht die Aufgabe, dein Therapeut oder dein Betreuer zu sein. Ja?
Unbedingt, ja.
So, das heißt, wenn ich mit dir dann therapeutisch arbeiten würde als Patientin, was ich ja nicht tun würde, weil ich mit Frauen nicht mehr arbeite. Aber dann habe ich die, meine Therape mein therapeutische Ansicht ist zu sagen, der Patient muss alleine mit diesem Thema klarkommen. Ansonsten hat die Therapie nicht funktioniert. Ich meine, klar, systemisches Arbeiten, die Eltern mit einbeziehen, wenn was mit einem Kind wäre, den Partner mit einbeziehen bei einer Eheberatung. Das ist alles klar, dann sind mehrere Leute involviert. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich gerade an einen Patienten, den ich hatte, der einfach seine Karriere nicht auf die Latte bekommt. Weißt du, der sagt, meine Frau verdient das Geld und ich schaffe das nicht, finde keinen Job, ich bin arbeitslos und so weiter. Weißt du, dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, hast dich mal angeguckt, hast mal in den Spiegel geguckt. Ja, also so wie du gerade auf der Straße rumläufst, wenn ich gerade jemanden suchen würde, der einen Job braucht, würde ich dich mit Sicherheit nicht ansprechen. Wie lange hast du denn heute geschlafen? Was hast du denn gefrühstückt? Wie viel Alkohol trinkst du gerade? Weißt du, das Problem ist ja, wenn du ein Symptom hast, dann und dein Umfeld zu verständnisvoll ist. Also ich rede jetzt auch nicht davon, dass das Umfeld den Patienten wegen seiner Symptome als Aussätzigen behandeln soll oder irgendwie ständig beleidigt oder Vorwürfe macht, das nicht, sondern sollen sich einfach entspannen und dem Patienten die Möglichkeit geben, selbst eine Lösung zu finden. Weißt du, wenn es jetzt um die Frage geht, zum Beispiel, wie eine Therapie finanziert wird, dass da natürlich der Partner mit zustimmt, das ist alles keine Frage. Ja? Aber selbst bei Kindern oder Jugendlichen habe ich gesagt, weißt du, deine Eltern werden die Therapie bezahlen und du sagst, wie du dieses Geld erwirtschaftest, damit du es deinen Eltern wieder zurückzahlen kannst. Ne? Ab einem gewissen Alter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich. Für Notfälle die Angehörigen zu instruieren, was sie tun können, ja. Aber dass sie irgendwie die Arbeit abnehmen oder für den Klienten mitdenken, so Sachen wie, ah, hast du deine Hypnose schon angehört? Hast du deine Medikamente? Es gibt es ja ganz oft, ja. Hast du
Okay.
deine Medikamente schon genommen? Ja. Soll ich dir eine Hühnersuppe machen? Weißt du, ich meine, es geht hier um. Nicht um eine Grippe, wo jemand im Bett liegt und nichts mehr machen kann und die Angehörigen sich darum kümmern, dass man wieder gesund wird. Es geht um eine Psychotherapie. Und man muss sowieso aufpassen, dass der Partner dann, gerade wenn man sich auch kennenlernt und diese psychische Störung schon besteht, dass der Partner nicht in so eine Therapeutenschiene reinkommt. Stell dir mal
Ja.
vor, du würdest depressiv werden und könntest für ein halbes Jahr nichts mehr machen. Und dein Mann fängt das alles auf. Und plötzlich ist er bei allen Veranstaltungen der Kinder unterwegs, bei allen Kindergeburtstagen, erweitert das Netzwerk, kümmert sich um die Einkäufe. So, und jetzt bist du plötzlich wieder gesund, dann nimmst du ihm plötzlich diese Kontakte weg. Dann plötzlich bist du diejenige, die sagt, nee, ich möchte heute einkaufen gehen. Und dann bringst du sein systemisches Umfeld durcheinander. Ja? Also wäre es sinnvoller, von Anfang an zu sagen, pass auf. Ich kompensiere das für einen Moment, aber finde eine Lösung. Und zwar schnell. Ja, und das sollte auch der Anspruch sein, den jeder hat, möglichst schnell eine Lösung zu finden. Und besser noch, im Vorfeld Maßnahmen zu ergreifen, dass es gar nicht so weit kommt. Das heißt, auf sich und seine Ernährung, seine Gedanken, seine Lebensweise, sein Umfeld zu achten. Gerade wenn
Herzlich
man Kinder
willkommen
hat. Und
beim
Kinder haben das Recht
Podcast
darauf,
Wie
dass die
gesunde
Eltern bis
Praxis.
ins hohe Alter gesund und leistungsfähig sind. Genau. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der Podcast für alle, die entweder gesund werden oder gesund bleiben wollen. Eben. Und alle, die sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlen und sagen, was ist das für eine arrogante Einstellung? Die haben ja keine Ahnung oder der hat ja keine Ahnung, wovon er redet. Ja, dieses bisschen Cannabis-Erfahrung und jetzt glaubt er, weiß, wie eine Panikattacke abläuft. Man kann sich ja darüber aufregen, aber dann soll man diesen Podcast nicht hören. Ja, dann gibt es andere Podcasts, die man sich anhören kann, so Betütel-Podcasts, so Podcasts wie Lass uns darüber reden, wie schlecht es dir geht. Komm, wir reden über deine Probleme. Lass uns eine Selbsthilfegruppe gründen, in der jeder über seine Probleme reden kann. Es geht keinem besser hinterher, aber man hat das Gefühl, man wird verstanden. Weißt du, und ich finde, sowas ist einfach Symptomverarschung. Ja, ich meine, ein Symptom hat auch ein Recht, ernst genommen zu werden.
Weißt
Genau.
du, deswegen
Ja.
sind wir ja hier, um vielleicht auch so ein bisschen anzuecken, sauer aufzustoßen bei dem einen oder anderen, zum Nachdenken anzuregen, Perspektiven zu wechseln, Blickwinkel zu verändern und anzuklopfen und zu sagen, wie geil es ist, ein Leben zu führen, in dem man gesund bleiben möchte und alles
Indem
daran
man normal
legt.
ist. Genau. Ja. Also ge gesund zu sein ist ja der Normalzustand. Das glauben ja
Das
viele
stimmt.
schon gar nicht mehr. Also
Ja.
deswegen finde ich deswegen benutze ich auch gerne diesen Satz, wenn Männer da rumjammern und irgendwie jedem erzählen, was sie können oder nicht können. Ne? Den habe ich schon im Podcast erwähnt, brauche ich jetzt an der Stelle nicht machen. Und ja, das, wenn man so zu jemandem sagt, jetzt erzählst du mir schon das dritte Mal, erklärst du mir, warum etwas nicht geht. Okay, prima. Aber jetzt erklär mir doch mal, was man alternativ tun kann.
Ja.
Und deswegen, kommen ja viele zum Therapeuten oder zur Therapeutin und sagen, ich habe das Problem, du bist der Therapeut, du bist die Expertin, mach das, mach weg. Das funktioniert vielleicht beim Zahnarzt, wenn ich Karies habe, aber wenn ich danach nach Hause gehe und mir erstmal eine Packung Eis reinpfeife und Schokolade in eine Tafel und Cola trinke, dann kann der Zahnarzt so viel wegschrubbeln, wie er will, dann kommt Karies immer wieder zurück. Und ja, so ist es halt. Die Menschen sind schon komische Tiere.
Auf jeden Fall. Schon schönes Völkchen haben wir hier.
Ja. Genau. Wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, es gibt ja auch noch Länder, in denen das eigene Leiden noch ein bisschen stärker ausgelebt wird, ja, wo dann so die anderen auch mitleben. Kennst du so Situationen, wenn du aus Versehen mal irgendwie jemandem erzählst, dass es dir gerade nicht so gut geht, dass die so voll einsteigen und dir sagen, ja, wie furchtbar das ist und wie schlimm und was sie auch für Probleme haben und so? Kennst du sowas?
Ja, das kenne ich.
So diese, ich nenne es immer so die diabolische Spirale nach unten, ja.
Ja,
Man
ist
trifft
total
sich mit
krass.
jemandem.
Das ist total krass. Das ist auch mega demotivierend und der Fokus geht halt immer weiter runter dann, ne? Auf
Ja.
so ungute Gefühle,
Genau.
Machtlosigkeit.
Ja. Genau. Und dann kennt man jemanden, der jemanden kennt, der das super Geheimmittel verwendet. Und zufällig vertreibt man das gerade im Network Marketing. Das sind dann so die schlimmsten, ja. Ja, weißt du, wahrscheinlich ist dein Körper unterversorgt mit Vitalstoffen, weil die Böden ja ausgelaugt sind und deswegen das Obst und Gemüse, das hier angebaut wird, nichts mehr bringt. Ja, da muss man sich fragen, wann warst du das letzte Mal im Supermarkt und hast geguckt, wo das Essen eigentlich herkommt. Ja, ich nehme das auch und dann denke ich so, aber guck dich doch mal an, wenn du diese Pülverchen nicht nehmen würdest, sondern vielleicht mal eine gescheite Bratwurst oder dann wäre auch
Überleg lieber
da
eine
noch
Bratwurst
Hoffnung.
in Brötchen mit Senf.
Nein, also es wäre jetzt auch nicht so die erste Wahl für mich, aber
Aber es ist schon ein
ja.
bisschen geil. Es ist schon ein bisschen geil.
Schon ein bisschen geil, Bratwurst mit Brötchen.
Und Senf.
Immer diese Phallus-Symbole. Ja. Also ich finde, Bratwurst mit Senf sieht aus wie ein Pimmel in zwei Arschbacken. Ich sag's einfach mal so, wie ich es empfinde. Denk an mich, wenn du das nächste Mal Bratwurst mit Brötchen isst und Senf.
So gerne, Sven.
Nein, also natürlich, mittlerweile, wenn ich auf so Stadtfesten bin oder Kerbe oder Kirmes, Jahrmarkt oder so Weihnachtsmärkte, ich tue mir da mittlerweile wirklich schwer, was zu essen zu finden. Es gibt so ein paar Sachen, auf die ich mich noch einlasse, aber so Bratwurst mit Brötchen und Senf ist tatsächlich mittlerweile von meinem Speiseplan gestrichen, weil ich merke, dass es einfach zum einen habe ich den Eindruck, es tut mir nicht gut, mache ja viel Sport und merke das sofort beim nächsten Joggen. Und zum anderen, ja, habe ich mittlerweile einen anderen Ernährungsanspruch, kann man schon so sagen. Ja. Aber ja, muss halt jeder für sich auch ausprobieren. Und dann kommt man dahinter. Aber
Jeden Fall.
klar. Aber wenn ihr jetzt einen Grillabend machen würdet und da gäbe es nur Bratwurst mit Pommes und Senf, dann würde ich halt auch mal so ein Pommes mit Senfbrötchen essen, ja.
Du, so eine richtig gute Wildschweinbratwurst, ja, vom Jäger, den ich persönlich kenne, in Eigenherstellung vom Grill, schmeckt schon ziemlich lecker.
Bei einer Wildschweinbratwurst wäre ich sofort dabei, würde allerdings das Brötchen weglassen. Ja,
Das
also
darfst du dann
so
gerne, Sven, beim nächsten
Wildbratwürste.
Grillabend.
Genau. Sag mir, wann bescheide sie. Egal, was ich vorhabe, ich sag ab. Nein, also Wildbratwürstchen, das hat für mich nochmal eine andere Qualität als jetzt diese klassischen Rinds- oder Schweinebratwürste. Ne?
Ja, absolut.
Also das, ja, da hast du nicht von gesprochen. Du hast gesagt, von Bratwurst. Da denke ich an früher, wenn ich einen Tatort gesehen habe und Tatort Köln, die waren irgendwie am Ende immer an der Bratwurstbude. Ne? So,
Ah,
denke ich
okay.
so an Manfreds scharfe Bratwurst. Ja? Oder in Dresden. In Dresden gibt es irgendwie die schärfste Bratwurst der Welt. Da gibt es dann Schärfe gerade. Da müssen sogar die Mexikaner schwitzen hinterher. Ja, der
Spannend.
Best Washed in Town.
Ja, die kenne ich auch.
Ja.
Gut, über was sprechen wir denn beim
Okay,
nächsten Mal?
ja. Worauf hast du Lust?
Überleg gerade, wo
Wollen
wir
wir
mit so
mal,
viel
wenn wir
über
jetzt schon beim
Bratwurst
Thema
gesprochen
Eigenverantwortung sind? Über was?
Wir haben jetzt
Über
so viel über
Bratwurst?
das Thema
Ja, dann.
Bratwurst gesprochen.
Psychosomatik könnten wir machen. So zum Thema Eigenverantwortung.
Ja.
Na, Neurodermitis, Migräne, Rückenprobleme, Verdauungsprobleme, Sehstörungen.
Das klingt doch gut.
Oder?
Da
Machen
kann
wir
man
das.
viel zu erzählen.
Ja. Dann erzähle ich dir mal die Geschichte, wie ich meine Allergie und meine Neurodermitis losgeworden bin.
Ja, bitte. Unbedingt.
Ne? Gut, also,
Dann bin ich gespannt aufs nächste Mal.
klingt gerade so, als hätten wir alle Symptome selbst schon mal durchgemacht, oder? Erste ja,
Ist man
Ängste, du hast geraucht
nicht,
früher.
ja, aber ist man nicht generell so ein bisschen überall drin? Weiß ich nicht. Man kann sich ja auch hineinfühlen, man kann Dinge versuchen nachzuempfinden. Gerade in der Therapie ist es ja auch ein wichtiger Skill, tatsächlich sich einzudenken, einzufühlen, warum ein Klient so gehandelt haben könnte. Ne? Wenn ich an der Stelle gewesen wäre, kann ich nachvollziehen, dass er dann so gehandelt hat.
Kannst du dann noch manchmal nachvollziehen, warum er in der Gegenwart noch nicht so handelt, wie er es sollte?
Ja, es ist schwierig. Aber ich finde, es ist auch immer ein Prozess, den man ja begleitet, ja. Und der erste wichtige Schritt, finde ich, ist ja zu sich selbst zu sagen und den Termin wahrzunehmen und hinzugehen und anzufangen.
Weißt du, was ich glaube, was wir in unserem Land oder überhaupt so in unserer Gesellschaft wieder einführen sollten? So Initiationsriten, um den Leuten, den Jugendlichen zu erklären, jetzt bist du erwachsen. Ich habe das Gefühl, als ich letztes Jahr mit meinem ältesten Sohn in Ghana war, dass er in Ghana erwachsen geworden ist. Da ist er zum Mann geworden. Und mit Jonathan werde ich mit Sicherheit auch mal nach Ghana fliegen, dass er einfach mal sieht, ne, was es auf der Welt für unterschiedliche Lebensformen gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, gut. Also, dann machen wir Psychosomatik beim nächsten Mal. Freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Und
Und dann.
dann wünsche ich allen eine wunderschöne Zeit bis dahin.
Genau, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist noch Europameisterschaft. Macht euch nicht zu viel Gedanken. Leidet nicht zu sehr, wenn die deutsche Mannschaft vielleicht auch mal nicht gewinnt, sondern lernt. Und ansonsten freut euch für jeden Fan, dessen Mannschaft gewonnen hat.
Welch wunderschöne Abschlussworte, Sven.
Ja, also. Dann vielen Dank, Nina.
Gut.
Bis zum
Vielen
nächsten Mal.
Dank. Bis dann.
Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Die gesunde Praxis.
Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuche unsere Webseite unter die-gesunde-praxis.de.